RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12 Uhr mit Jonas Ziegler. In der Nacht und am Morgen hat der Iran erneut Raketen auf Israel abgeschossen. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Luftalarm. In Tel Aviv soll unter anderem ein Hochhaus getroffen worden sein. Nahostkorrespondent Benjamin Weber.
Israel hat nicht alle iranischen Raketen abfangen können. Als Gegenmaßnahme könne man die iranischen Ölanlagen angreifen, hieß es aus Tel Aviv. Die für Sonntag geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA in Oman sind laut einem Sprecher des iranischen Außenministeriums nach den israelischen Angriffen auf den Iran sinnlos.
Die iranische Regierung sieht nach dem israelischen Großangriff offenbar keinen Sinn mehr in den Atomverhandlungen mit den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Vertreter Washingtons und Teherans sprechen seit rund 2 Monaten wieder über das iranische Atomprogramm. Für morgen war in Oman eine neue Gesprächsrunde angesetzt. Offiziell abgesagt wurde sie bisher nicht. Bundesaußenminister Wadephul setzt seine Nahostreise heute in Saudi-Arabien fort. In der Hauptstadt Riad ist ein Treffen mit seinem saudischen Kollegen Bin Farhan geplant. Aus Riad Christina Nagel.
Dabei wird es nicht nur um die israelischen Angriffe auf iranische Atomanlagen und die Gegenschläge gehen. Thema dürfte auch die katastrophale humanitäre Situation in Gaza und die Zukunft des Küstenstreifens sein. Gaza, hatte Wadephul zu Beginn seiner Reise erklärt, sei eine offene Wunde. Zur Ruhe werde der Nahe Osten erst kommen, wenn es auch Perspektiven für die Palästinenserinnen und Palästinenser gebe und eine Zwei-Staaten-Lösung.
Wenige Tage nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz will die österreichische Regierung das Waffenrecht verschärfen. So solle das Mindestalter für Waffenkäufer steigen, kündigte Kanzler Stocker im ORF an. Außerdem müssten psychologische Tests genauer durchgeführt werden. Am Dienstag hatte ein 21-Jähriger an seiner ehemaligen Schule 9 Jugendliche, eine Lehrerin und danach sich selbst erschossen. In London findet gerade die Geburtstagsparade zu Ehren von König Charles statt. An der Zeremonie nehmen hunderte Soldaten, Pferde und Musiker teil. Zum Abschluss wird die königliche Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palasts erwartet. Charles hat eigentlich erst im November Geburtstag. Die Militärparade für Königinnen und Könige wird aber immer im Juni gefeiert, weil dann besseres Wetter erwartet wird. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 22 und in Rathenow 23 Grad. Morgen zunächst sonnig, im Verlauf wolkiger und ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 12.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Jetzt für Sie im Studio Bernhard Kempf. Ja, der Krieg zwischen den Erzfeinden Israel und dem Iran geht weiter. Seit gestern hat es mehrere Angriffswellen gegeben. Israel, heißt es, habe einen Großteil der iranischen Drohnen abfangen können. Nach Angaben eines Rettungsdienstes wurden trotzdem 2 Menschen getötet und der Iran spricht bislang von fast 80 Opfern. Die aktuelle Lage in Israel fasst unsere Korrespondentin in Tel Aviv, Bettina Meyer, zusammen.
Israel hat den Iran zur Hauptfront im Krieg erklärt und richtet nun seine Aufmerksamkeit auf weitere Angriffe dort. Ein Armeesprecher erklärte, das Militär habe in den vergangenen 24 Stunden mindestens 150 Ziele im Iran angegriffen. Zum ersten Mal gab die Armee auch bekannt, die iranische Atomanlage in Fordow angegriffen zu haben. Sie sei aber nicht zerstört worden, hieß es weiter. Als Erfolg wertet Israel, dass es nun nach eigenen Angaben einen Korridor gibt, in dem sich die Luftwaffe frei bewegen könne, sowie über der iranischen Hauptstadt Teheran. Der Weg nach Teheran ist geebnet, so ein Sprecher. Israels Verteidigungsminister Katz drohte der Führung im Iran. Wenn Khamenei weiter Raketen auf die israelische Heimatfront abfeuert, wird Teheran brennen. In der Nacht hatte es bei mehreren Vergeltungsangriffen aus dem Iran auch direkte Treffer mit ballistischen Raketen in Tel Aviv gegeben. 3 Menschen starben, Dutzende wurden verletzt, Gebäude wurden zum Teil stark beschädigt. Die Spannungen nehmen also weiter zu. Zur Stunde greift Israel weitere Ziele im Iran an. Gaza wird damit zur Zweitfront erklärt und tritt zumindest für das Militär für den Moment in den Hintergrund. Das heißt aber nicht, dass sich für die Menschen dort etwas ändert. Es wird weiter gekämpft. Die Zustände sind weiter katastrophal.
Aus Tel Aviv zur aktuellen Lage war das Bettina Meyer und ich habe was Aktuelles zum Verkehr für Sie. Um 12:05 Uhr nehme ich eine Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Starkow und Freiwalde. Dort liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Vor dem Hintergrund der Eskalation im Nahen Osten haben die USA jetzt Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegt. Die sollen Israel unterstützen, das berichtet USA-Korrespondent Wolfgang Landmesser.
Die USA unterstützen Israel bei der Abwehr von Raketenangriffen aus dem Iran. Das bestätigte eine Quelle aus Regierungskreisen gegenüber US-Medien, ohne operative Details zu nennen. Außerdem wurde bekannt, dass die USA weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer verlegen. Auch zusätzliche Kampfjets sollen bald in der Region einsatzbereit sein. Dabei gehe es ausdrücklich nicht um eine Beteiligung an den israelischen Angriffen auf den Iran. Bereits bei früheren Attacken haben amerikanische Kampfjets und Marineschiffe die israelische Armee beim Abfangen von Raketen unterstützt. Die USA haben im Nahen Osten aktuell rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten stationiert, auf Stützpunkten unter anderem in Katar und in Bahrain. Der neu aufgeflammte Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat auch Folgen für diplomatische Initiativen. Eine für nächste Woche geplante Konferenz zu Israel und Palästina wird verschoben, laut dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Frankreich und Saudi-Arabien wollten auf der Konferenz einen neuen Anlauf für eine Zwei-Staaten-Lösung starten. Die für Sonntag geplanten Verhandlungen mit den USA über ein neues Atomabkommen hat der Iran nach den israelischen Angriffen abgesagt.
Das US-Militär verlegt Kriegsschiffe in Richtung Israel. Wolfgang Landmesser berichtete ja, also Iran und Israel beschießen sich weiter gegenseitig. Wie nimmt das die iranische Community hierzulande auf? RBB 24 Inforadio-Reporter Bruno Dietl hat sich dazu in Berlin umgehört.
Mitten in der Nacht bekommt Daniela Seferi eine Nachricht von einer Freundin, sie solle aufwachen. Seferi ist 26 Jahre alt, Deutsch-Iranerin, aufgewachsen in Paderborn und lebt jetzt in Berlin. Ihre Eltern mussten aus dem Iran fliehen, der Vater ist zum Christentum konvertiert und hat Bibeln verteilt und wurde zum Tode verurteilt. Seit dem israelischen Angriff auf den Iran in der vergangenen Nacht steht Daniela Seferi unter Strom und pendelt emotional zwischen Freude und großer Sorge.
Auf der einen Seite natürlich auch die Freude darüber, dass eben Menschen, die für so viel Terror gegen die eigene Bevölkerung, aber auch weltweit verantwortlich sind, getötet worden sind. Auf der anderen Seite auch diese große Sorge um unsere Angehörigen, die im Iran sind, die wir teilweise nicht erreichen können, weil WhatsApp gesperrt ist, das Internet gedrosselt ist und diese Riesensorge vor den vielen Menschen, die in den Gefängnissen dem Regime ausgeliefert sind.
Seferi ist Aktivistin, macht auf Instagram und in anderen sozialen Netzwerken auf die Lage politischer Gefangener im Iran aufmerksam. Dass Israel gezielt ranghohe Militärs und Machthaber töten konnte, darin sehen Menschen im Iran laut Seferi eine riesige Blamage für das dortige Regime.
Das Regime hat sich jetzt 4 Jahrzehnte damit gebrüstet, Israel vernichten zu wollen und so viele Milliarden dafür ausgegeben und kann doch nicht mal ihre eigenen Leute verteidigen. Die Menschen im Iran sind da natürlich dann auch wieder sauer, dass eben das Geld von den Menschen genommen worden ist, die Menschen finanziell ausgeblutet worden sind, um ein Sicherheitssystem aufzubauen, was im Endeffekt nicht mal ihre eigenen Leute schützen kann.
Welche Folgen die militärische Eskalation zwischen Israel und dem Iran für die dortige Zivilbevölkerung hat? Die deutsch-iranische Aktivistin Daniela Seferi hat eine Befürchtung.
Was bedeutet es für die Repression im Inland? Denn wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass die Außen- und Innenpolitik des Regimes eng miteinander verknüpft ist. Das Regime antwortet mit solchen außenpolitischen Eskalationen mit noch mehr Hinrichtungen im Inland.
Die deutsch-iranische Journalistin und Autorin Gilda Sahebi sieht die iranische Zivilbevölkerung aktuell nicht in akuter Gefahr. Die Menschen würden versuchen, ihren Alltag so normal wie möglich fortzuführen. Die iranische Community hierzulande ist sich laut Sahebi einig, dass der Iran von den derzeitigen Machthabern befreit werden müsse. Wenn es aber um die Sicht auf Israel geht, sei die Stimmung seit dem 7. Oktober sehr gespalten. Gilda Sahebi, die in Teheran geboren und mit ihren Eltern nach Deutschland geflohen ist, als sie ein Jahr alt war, sieht angesichts der israelischen Angriffe auf den Iran vor allem ein Regime, was an empfindlichen Stellen getroffen wurde.
Das Militär, die Revolutionsgarden, die Loyalisten, die ungefähr 10-15% der Bevölkerung ausmachen, das ist so der Kern der diesen Staat stabilisiert. Wenn an entscheidenden Stellen Leute sagen, ihr könnt uns offensichtlich nicht beschützen, also es sind jetzt wirklich höchste Generäle in ihren Wohnungen im Iran umgebracht worden, da könnte es sein, dass sich mit der Zeit, ich glaube nicht mit einem Mal, aber mit der Zeit eben dort Gegenbewegungen entwickeln, dass eben das Regime im Prinzip von innen schwächer wird und vielleicht irgendwann implodiert.
Das sagt die deutsch-iranische Journalistin Gilda Sahibi im Beitrag von RBB 24 Inforadio-Reporter Bruno Dietl. Themawechsel. Direkt an der Mosel in Luxemburg, eingeklemmt zwischen Deutschland und Frankreich, liegt ein kleines Winzerdorf mit einem Namen, den man in ganz Europa kennt. Schengen. Dort im Dreiländereck wurde heute vor genau 40 Jahren das Schengen-Abkommen unterzeichnet. Die Reisefreiheit, die damit einhergeht, können mittlerweile 25 EU-Staaten und 4 weitere Länder genießen. Das wird heute in Schengen selbst groß gefeiert und darüber haben wir heute Morgen mit dem Bürgermeister des luxemburgischen Dorfes Michel Gloden gesprochen. Er hat erklärt, warum er es so wichtig findet, dass man dieses Abkommen auch feiert.
Immerhin feiern wir einen 40. Geburtstag und vor allem in Zeiten, wo Schengen sehr häufig in Frage gestellt wird, meiner Meinung nach unberechtigt, muss man aufmerksam machen und die Menschen immer wieder in Erinnerung rufen, dass Schengen eine einmalige Chance für Europa ist. Hier wurde vor 40 Jahren eigentlich europäische Geschichte gemacht und unterschrieben. Und vor allem die Menschen, die in Regionen leben, wie wir in Luxemburg, man hat eigentlich permanent Kontakt mit einer Grenze. Und dann ist es schon eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man einfach von einem Land ins andere fahren kann. Und deshalb, wir feiern, wir sensibilisieren, wir machen aufmerksam, wie wichtig Schengen ist.
Ja, aber der Bürgermeister ärgert sich auch über die Grenzkontrollen in Deutschland. Welche Nachteile das für die Region bedeutet, das hat er an einem Beispiel erklärt.
In Perl, das ist dann die Nachbargemeinde in Deutschland, gibt es eine Schule und die heißt Schengenlitz. Das ist eine Schule, wo 1000 Kinder, 1000 Jugendliche gemeinsam aus Deutschland, Luxemburg und auch teilweise aus Frankreich gemeinsam zur Schule gehen. Das heißt, die Idee von einem Europa ohne Grenzen wird da tagtäglich gelebt, nicht nur in der Schule, aber auch unter den Jugendlichen. Freundschaften entstehen und wenn man jetzt bedenkt, dass man tagtäglich eigentlich ja sich einer Kontrolle selbst unterziehen muss, um nach Deutschland zu fahren, ist das schon absurd. Besonders wenn man bedenkt, wir haben in Schengen eigentlich 3 Möglichkeiten, um nach Deutschland zu fahren. Auf der Autobahn wird permanent kontrolliert und dann im Dorf selbst wird ja stundenweise kontrolliert und wenn man über Frankreich nach Deutschland fährt, wird überhaupt nicht kontrolliert. Und dann sagt man sich, ja, was soll das Ganze? Das macht ja keinen Sinn. Vor allem für die Pendler, die wirklich Tag für Tag kontrolliert werden. Also unsere Meinung ist ganz klar, oder meine Meinung ist ganz klar, Kontrolle im Inneren vom Land, das mag ja in Ordnung sein, aber wirklich nicht an den Grenzen, wo die Menschen tagtäglich wirklich einfach nur genervt sind.
Das sagt Michel Gloden, Bürgermeister von Schengen in Luxemburg. Dort wird heute die Unterzeichnung des Schengen-Abkommens vor 40 Jahren groß gefeiert. Wir dienen Deutschland. So lautet das Selbstverständnis der Bundeswehr. Keine Selbstverständlichkeit aber ist es, dass die Soldatinnen und Soldatinnen auch die entsprechende Wertschätzung dafür bekommen. Dafür, dass sie auch in gefährliche Auslandseinsätze geschickt werden und dabei ihr Leben riskieren. Um sie und ihren Einsatz zu ehren, findet morgen am Sonntag der erste Veteranentag in Deutschland statt. Robert Müller war 25 Jahre bei der Bundeswehr, bevor er dann als dienstunfähig ausscheiden musste. Hamburg-Korrespondent Christoph Heinzle hat ihn getroffen.
Anfeuern an der Schranke der Reichspräsident-Ebert-Kaserne im Hamburger Westen. Hier startet Robert Müller zu seinem Lauf nach Berlin, zur zentralen Veranstaltung dieses ersten Veteranentags.
Es wird ein bisschen wehtun, aber das soll ja auch so ein bisschen die Botschaft sein, dass wir Einsatzgeschädigte einen Weg haben, der nicht immer einfach war oder ist. Und am Ende wird es aber dann in Berlin hoffentlich alles gut. Ja. Und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist noch nicht zu Ende.
Robert Müller war einer der ersten Verwundeten der Bundeswehr im Afghanistan-Einsatz. Die seelischen Wunden sind bis heute nicht verheilt. Der frühere Fallschirmjäger hat die Bundeswehr mit PTBS, posttraumatischer Belastungsstörung, verlassen. Trotzdem und deswegen macht sich der 48-Jährige auf den Weg nach Berlin. 420 Kilometer an 5 Tagen. Oberstleutnant Jürgen Bredmann kennt Robert Müller seit fast 2 Jahrzehnten. Der Sprecher der Hamburger Bundeswehr findet Aufmerksamkeit für Veteranen wichtig, also für alle, die Soldaten sind oder waren. Gerade jetzt, wo sich das Image der Bundeswehr in der Gesellschaft bessert.
Der ehemalige Bundespräsident hat mal gesagt, freundliches Desinteresse. Ich würde sagen, hat sich gewandelt zu einem freundlichen Interesse. Ich würde ergänzen, bis jetzt aber noch mit der Attitüde, aber gerne ohne mich.
Die Bundeswehr braucht mehr Personal, viel mehr. Umso wichtiger ist es zu beweisen, dass man sich um alle kümmert, die verwundet an Leib oder Seele wieder nach Hause kommen. Einsatzgeschädigte wie Robert, der im Kosovo und in Afghanistan war.
Ich glaube, würde man sich anständig und ehrlich und schnell um seine Einsatzgeschädigten kümmern, wäre doch das die beste Message an die jungen Menschen, die zur Bundeswehr gehen sollen als einen tollen Arbeitgeber. Es gibt ja den politischen Willen, uns Einsatzgeschädigte zu versorgen, besser zu versorgen, die Verfahren zu vereinfachen. Und das muss dann aber auch umgesetzt werden.
Ex-Soldat Müller ist inzwischen gut versorgt, aber er musste 12 Jahre um die Anerkennung seiner Krankheit aus dem Einsatz kämpfen.
So, dann begrüße ich euch erstmal ganz herzlich.
Treffen von Einsatzveteranen im Bundestag. Marcel Bonert, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes, eröffnet im Dezember eine Veranstaltung, die den Veteranentag vorbereitet.
Wir merken schon, dass sich seit Februar 2022 Russlands Überfall auf die Ukraine die Stimmung in der Bevölkerung sehr positiv für die Bundeswehr geändert hat. Und jetzt gilt es aber, denen, die das so generell toll finden, mal ganz konkrete Ideen an die Hand zu geben und zu sagen, hier, und das ist übrigens das, was du tun kannst, und ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie sich einbringen können.
Diese Woche hat sich Robert Müller wieder auf den Weg gemacht nach Berlin, will Aufmerksamkeit wecken für seine ehemalige Truppe, die so wichtig ist wie wohl lange nicht.
Wir wollen alle in Frieden leben und das bedeutet auch, wehrhaft zu sein und sich zu wehren zu können gegen einen Aggressor. Und das darf man auch ruhig kritisch sehen, aber trotzdem damit auseinandersetzt.
Das sagt der Ex-Fallschirmspringer Robert Müller am Beitrag von Christoph Heinzle und hier macht weiter Carsten Steinitz.
RBB 24 Inforadio Sport.
Es soll das größte Spektakel werden, das es im internationalen Vereinsfußball je gegeben hat. Das hofft jedenfalls der Weltfußballverband FIFA. Die Clubweltmeisterschaft in den USA beginnt in der kommenden Nacht. Die FIFA lockt mit sehr hohen Einnahmen. Nina Barth berichtet aus den USA.
12 der 32 Teams kommen aus Europa. Neben Dortmund und Bayern sind das zum Beispiel Manchester City, Real Madrid oder der FC Porto. 6 Teilnehmer kommen aus Südamerika, weitere Teilnehmer sind von den Konföderationen von Afrika, Asien und Nord- und Mittelamerika und der Karibik. Auckland City ist als Vertreter von Ozeanien dabei. Gespielt wird bei der Club-WM in einer Gruppenphase, die Gruppenersten und Zweiten kommen weiter. Dann geht es in die K.O.-Runde. Die FIFA hofft zwar auf ein neues Megaturnier, allerdings bleibt der Ticketverkauf bisher deutlich hinter den Erwartungen zurück. Das Interesse in den USA ist, bisher zumindest, gering. Auch international ist das Turnier umstritten. Experten sehen eine zu hohe Belastung der Spieler nach einer langen Saison. Viele Fans kritisieren das Turnier als weitere Kommerzialisierung des Fußballs. Für die Clubs ist das Turnier rentabel. Insgesamt schüttet die FIFA rund 1 Milliarde Dollar an Preisgeld aus. Gut die Hälfte davon sind Antrittsgelder für die Vereine.
Die Bayern starten morgen um 18 Uhr unserer Zeit gegen den Auckland FC aus Neuseeland in den Wettbewerb. Dortmund trifft am Dienstag auf Fluminense aus Brasilien. Von der Club-WM in die Kreisliga B Havelland fällt der Sprung dann doch recht groß aus. Dennoch ist er angebracht, denn das RBB-Fernsehen überträgt heute ab 14 Uhr live die Partie SV Rulsdorf gegen United Teltow. Das Spiel findet im Rahmen der Aktion Euer Kick statt. Die RBB-Redaktion möchte mit den Zuschauerinnen und Zuschauern vor Ort persönlich in Kontakt kommen und sich über Fußball, aber auch das RBB-Programm austauschen. Die Handballer der Füchse Berlin wollen nach der Meisterschaft nun auch die Champions League gewinnen. Im Halbfinale in Köln treffen sie heute Nachmittag auf den französischen Vizemeister Nantes. Thorsten vom Wege blickt voraus.
Köln feiert das Final Four. Und 2 der 4 Teams, die in der Domstadt um die europäische Krone ringen, kommen aus Deutschland. Der SC Magdeburg ist zum 3. Mal in Folge beim Finale der besten 4 dabei. Eine unglaubliche Leistung der Elbestädter, aber natürlich wollen die mehr, denn ein Titel fehlt bisher in dieser Saison. Für das sportlich ja so verwöhnte Handball Magdeburg eine eher ungewohnte Saison. Situation. Das Los hat's aber gar nicht gut mit dem SCM gemeint, denn mit dem FC Barcelona wartet schon in der Vorschlussrunde am späten Nachmittag die erfolgreichste Vereinsmannschaft Europas. Die Katalanen sind Champions League Rekordsieger, Titelverteidiger und wie so oft mit einer Weltauswahl am Rhein dabei. Die Füchse Berlin kommen mit viel Euphorie nach Köln, gelang doch in der Vorwoche der große Wurf in der Bundesliga. Der neue deutsche Meister und Superstar Matthias Gitzel hat im Halbfinale mit den Franzosen aus Nantes eine schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe vor sich. Die Berliner sind in diesem Spiel leicht favorisiert.
Die Füchse gegen Nantes. 15 Uhr geht's los. Inforadio überträgt komplett live. Soweit der Sport mit Carsten Steinmetz.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Weiter im Studio jetzt Bernhard Kempf. Bedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgen, aus dieser Idee entstand 1993 die Berliner Tafel. Doch erst mit der Gründung der Initiative Leib und Seele konnte man nicht nur soziale Einrichtungen, sondern auch Privathaushalte erreichen. Jetzt am Wochenende wird das 20-jährige Jubiläum von Leib und Seele mit einem großen Festakt begangen. Josephine Janert hat sich in einer Ausgabestelle in Berlin-Neukölln angeschaut. Schaut, wie die Lebensmittel dort verteilt werden.
Vier Frauen füllen Milch aus einem großen Eimer in Flaschen und Gläser. Große Behältnisse sind für Familien, kleine für Einzelpersonen.
Im Moment füllen wir Milch, sonst kommt Käse, den wir schneiden, oder Pommes, die wir teilen, wenn es große Beutel sind. Oder Fisch hatten wir heute.
Das wird alles in diese Kisten da verteilt und nachher kommt es alles in die Ausgabe.
Ein Lastwagen der Berliner Tafel hat überschüssige Lebensmittel von Supermärkten abgeholt und sie zur evangelischen Kirchengemeinde Rixdorf geliefert. Jetzt stehen 20 Ehrenamtliche im Gemeindesaal und sortieren. In 3 Stunden soll die Ausgabe an Bedürftige beginnen. Knapp 50 solcher Ausgabestellen gibt es in Berlin, alle in Kirchengemeinden, unterstützt von der Initiative Leib und Seele. In Rixdorf koordiniert die ehrenamtliche Ursula Sachs das Sortieren und Verteilen der Lebensmittel. Meistens reichen diese für alle Bedürftigen aus, sagt die 76-Jährige. Nur gegen Abend wird es manchmal etwas knapp. Es kommt auch vor, dass Menschen nicht die Lebensmittel erhalten können, die sie sich wünschen. Dann werden sie auch mal sauer. Sachs hat auch schon erlebt, dass sein Mann vor Wut alles in den Müll geworfen hat. Doch das seien Einzelfälle. Was sie noch bewegt? Viele Ehrenamtliche sind schon älter.
Wir brauchen auch junge Leute, die Kisten tragen können. Wenn das Auto kommt, ist das Auto manchmal voll. Wir haben einen Palettenwagen und wir haben auch so einen Hubwagen. Aber das Raustragen, das ist, also ich kann es jetzt zum Beispiel nicht mehr. Und viele Leute können das auch nicht mehr, weil sie altersmäßig das nicht mehr schaffen.
Leib und Seele ist auf zuverlässige, körperlich fitte Helferinnen und Helfer angewiesen. Sabine Wert, die Gründerin der Berliner Tafel, sagt:
Es wird immer wieder nach Jüngeren gesucht, vor allem nach Fahrerinnen und Fahrern, die in der Gegend rumfahren, um die Lebensmittel einzusammeln, die dann am Ausgabetag ausgegeben werden sollen.
Denn in Berlin benötigen immer mehr Menschen Lebensmittelspenden, vor allem Familien mit Kindern, Geflüchtete und Personen im Rentenalter. Einige von ihnen können selbst ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen, sagt Ursula Sachs.
Es gibt ja eben viele, die können noch nicht kochen. Aber nicht, weil sie es nicht können, weil sie keinen Strom haben. Und wir haben hier auch viele Helfer, die bedürftig sind. Also fast alle sind hier bedürftig. Und sonst kriegen wir ja keine. Die Leute, die nicht bedürftig sind, die sagen, ich habe hier noch, was soll ich da helfen?
Für 1 Euro gibt es bei Leib und Seele eine Kiste mit Kartoffeln, Milch und anderen Lebensmitteln. Das sollte für mindestens 2 Tage reichen.
20 Jahre Leib und Seele bei der Berliner Tafel. Josephine Janert war bei einer Ausgabestelle in Berlin-Neukölln. Und auch morgen geht's hier im RBB 24 Inforadio darum, mit wenig Geld auszukommen in unserer Sendung Leben. Und die läuft dann um 12:50. Jetzt im Studio Bernhard Kempf. Deutschland ist aus der Atomkraft ausgestiegen. Viele unserer Nachbarn aber, die setzen weiter auf Atomstrom. Frankreich ist ein Beispiel, aber auch Tschechien. Dort will man jetzt mehrere Mini-Atomkraftwerke bauen. Eines davon soll auch an der Grenze zu Sachsen stehen. Bis heute sollten Stellungnahmen für die Umweltverträglichkeitsprüfung möglich sein. Jetzt hat Tschechien die Frist dafür um 1 Monat verlängert, weiß unsere Prag-Korrespondentin Marianne Allweis.
Das Geschäft im Wert von umgerechnet
mehr als 16 Milliarden Euro hat sich das südkoreanische Unternehmen KHNP gesichert. Trotz der verspäteten Vertragsunterzeichnung soll der erste von zwei neuen Reaktorblöcken im Süden Tschechiens 2036 ans Netz gehen. Im Erzgebirge will Tschechien an bis zu drei Standorten modulare Mini-AKWs bauen. Bis 2050 sollen 10 Anlagen entstehen, unter anderem dort, wo Tschechien bis 2033 Kohlekraftwerke abschaltet. Außerdem am zweiten Atomstandort in Temelín, rund 70 Kilometer entfernt von Bayern. Die ČEZ hat für den ersten Standort in Temelín im November das Vorprüfverfahren eingeleitet. Der Block soll 2035 den Betrieb aufnehmen. Für Tuschimitze im Erzgebirge wurde die Umweltverträglichkeitsprüfung im Mai gestartet. Ein erster Block ist für 2040 geplant. Das Kraftwerk soll nicht nur Strom, sondern auch Wärme erzeugen, erklärt Peter Třešňák vom Industrieministerium. Die Mini-Atomreaktoren sollen günstiger sein als konventionelle Blöcke, außerdem sicherer. In Bayern und Sachsen sehen das nicht alle so. Beim tschechischen Umweltministerium sind bereits Dutzende Stellungnahmen eingegangen, bestätigt deren Sprecherin Veronika Kreci. Wir haben uns an das Bundesumweltministerium gewandt, sowie an die Umweltministerien in den beiden Bundesländern. Sachsen wird alle weiteren Schritte für Deutschland koordinieren. Zu dem neuen Kernkraftwerk im Erzgebirge kann sich jeder äußern, auch die Öffentlichkeit,
sagt die Sprecherin des Umweltministeriums in Tschechien im Beitrag von Marianne Alweis. Wenn Wasserversorger Umwelt- und Verbraucherstandards nicht einhalten, ist das bedenklich. Wenn dann die Topmanager trotzdem Boni erhalten, erst recht. In Großbritannien ist das passiert. Um sowas künftig zu verhindern, hat die britische Regierung jetzt ein Gesetz verabschiedet. Worum es genau geht, erklärt London-Korrespondent Christoph Prüssel.
In den vergangenen Jahren hätten sich die Vorstandsvorsitzenden mehrerer Unternehmen Boni in Höhe von über 120 Millionen Euro ausgezahlt, sagte Umweltminister Steve Reed.
Well, over the last 10 years,
noch nie ist so viel Abwasser ungeklärt in Seen, Flüsse und ins Meer eingeleitet worden. Die Ära, in der Umweltverschmutzung die Basis für Profite war, ist nun vorbei. Betroffen sind insgesamt 6 Wasserversorger in England. Die Unternehmen haben unter anderem Umweltstandards nicht eingehalten. Dass die Aufsichtsbehörde Ofwat diese Bonuszahlungen streichen kann, ist neu. Im Februar hat das Parlament ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Der Schritt kommt, nachdem es bereits Strafzahlungen für Versorger gegeben hatte, weil sie Umwelt- und Verbraucherstandards nicht eingehalten hatten. In Großbritannien gab es immer wieder Berichte darüber, dass die Versorger das Wasser ungeklärt in Flüsse, Seen und ins Meer leiten. Die meisten Versorger haben über Jahrzehnte hinweg viel zu wenig in das Leitungsnetz und in Kläranlagen investiert. Und das hat auch mit der Privatisierung und einer zahnlosen Regulierungsbehörde zu tun. Dafür haben viele Menschen im Vereinigten Königreich kein Verständnis angesichts der Dividenden, die die Unternehmen auszahlten. Seit der Privatisierung Ende der 80er Jahre in England und Wales waren dies Berechnungen der Universität Greenwich zufolge 100 Milliarden Euro. Empfänger waren die Eigentümer der Versorgungsunternehmen, darunter Investoren wie Pensionsfonds. Auf die ist die Regierung auch angewiesen. Der größte Versorger Thames Water ist massiv verschuldet, steht mit einem Schuldenberg von knapp 25 Milliarden Euro kurz vor der Insolvenz. Eigentlich braucht der Versorger dringend einen Investor. Doch gerade erst in der vergangenen Woche ist ein Geldgeber abgesprungen. Möglicherweise, weil die neue Bissigkeit der Aufsichtsbehörde zum Investitionsrisiko wurde. Diesen Verdacht jedenfalls legt eine Äußerung des Thames Water Chefs Chris Weston nahe. Wir müssen Geldgebern versichern können, dass sie mit ihrem Investment Geld verdienen. So bekommen wir die Summe, die wir brauchen, um die Probleme angehen zu können. Diese Unternehmen werden das nicht tun, wenn sie davon ausgehen müssen, dass es weitere Strafzahlungen gibt. Strafzahlungen, keine Prämien, all das verunsichert Investoren, die ihre Rendite maximieren wollen.
In Großbritannien werden die Prämien von Topmanagern von Wasserunternehmen gestrichen. Christoph Prüssel war das aus London. Thank you.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 Dreieck. Nein, nicht Dreieck, A10, westlicher Berliner Ring, Richtung Dreieck Havelland, so ist es richtig. Zwischen Dreieck Werder und Leest, Stau an einer Baustelle mit plus 90 Minuten. Und in Richtung Dreieck Werder dauert es zwischen Potsdam Nord und Vöben 30 Minuten länger. A11 Berlin Richtung Stettin, zwischen Wandlitz und Lanke, Stau nach einem Unfall mit plus 10 Minuten. A24 Berlin Richtung Hamburg, zwischen Kremmen und Raststätte Linumer Buch, ist nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. Sie brauchen bis zu 10 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Schwedstraße vollgesperrt wegen Bauarbeiten. Vor dem gesperrten Abschnitt müssen Sie jeweils rund 20 Minuten mehr einplanen. Außerdem Stau auf den Umfahrungen in Neukölln und Britz. Geduld brauchen Sie auch stadtauswärts auf der B2 vor Malchow und auf der B158 vor Ahrensfelde. Und aktuell ist zur S-Bahn. Sie müssen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen auf den Linien S3, 5, 7 und 9 nach einem Polizeieinsatz.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12.30 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Im Nahostkonflikt droht der Iran jetzt Israels Verbündeten mit Angriffen. Sollten die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien Israel bei der Abwehr unterstützen, würden sie selbst angegriffen. Als mögliche Ziele wurden Militärstützpunkte und Schiffe im Persischen Golf oder im Roten Meer genannt. Israels Regierung hat dem Iran wiederum mit einer vernichtenden Reaktion gedroht, sollten die Raketenangriffe auf zivile Ziele weitergehen. Bisher werden mehr als 60 Tote auf beiden Seiten gemeldet. Der Iran lässt offen, ob die Verhandlungen mit den USA über sein Atomprogramm weitergehen. Darüber sei noch nicht entschieden worden, hieß es heute dazu aus Teheran. Isabel Gotovac.
Nach israelischen Angriffen seien Gespräche über das iranische Atomprogramm bedeutungslos, so ein Sprecher des iranischen Außenministeriums. Für morgen war ursprünglich eine weitere Runde der Gespräche zwischen den USA und dem Iran über ein neues Atomabkommen geplant. Diese sollten in Omans Hauptstadt Maskat sein. US-Präsident Trump strebt ein neues Abkommen mit dem Iran an. Das soll verhindern, dass die Islamische Republik Atomwaffen herstellt.
Wenige Tage nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz will die österreichische Regierung das Waffenrecht verschärfen. So solle das Mindestalter für Waffenkäufer steigen, kündigte Kanzler Stocker im ORF an. Außerdem müssten psychologische Tests genauer durchgeführt werden. Am Dienstag hatte ein 21-Jähriger an seiner ehemaligen Schule 9 Jugendliche, eine Lehrerin und danach sich selbst erschossen. Bundesumweltminister Schneider hat an die Bahn appelliert, die Familienreservierung in Zügen zu erhalten. Der SPD-Politiker sagte der Funke Mediengruppe, für die Umwelt sei es wichtig, dass Bahnfahren attraktiv bleibe. Familien wollten zusammensitzen und müssten sich das auch leisten können. Bislang kostete die Familienreservierung pauschal 10,40 Euro. Ab morgen muss für jedes Kind extra gezahlt werden. Nach dem Fund eines Toten in einer Berliner Arztpraxis gibt es neue Erkenntnisse. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft heute mitgeteilt haben, handelt es sich bei dem Opfer um den Inhaber der Praxis im Wedding. Felix Moniak, RBB 24.
Demnach fanden Einsatzkräfte den 76-Jährigen in der Genter Straße gestern Nachmittag leblos in seiner Praxis. Trotz Wiederbelebungsversuchen durch Rettungskräfte sei der Mann noch vor Ort gestorben. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, heißt es in der Pressemitteilung. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Vorangegangen war offenbar ein Überfall. Weitere Hintergründe sind noch unklar.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viel Sonne, maximal 27 bis 31 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 22 und in Rathenow 23 Grad. Morgen zunächst sonnig, im Verlauf wolkiger und ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen bei 27 bis 33 Grad. Die Zeit 12.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Der Nationale Veteranentag, Zeichen der Zeitenwende. Deutschland hat einen weiteren Gedenktag. Am 15. Juni wird in der Bundesrepublik zum ersten Mal der Nationale Veteranentag begangen. Damit wird die Leistung jener Bürgerinnen und Bürger gewürdigt, die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sind oder waren und anschließend ehrenhaft aus dem Dienst ausgeschieden sind. So hat es der Bundestag beschlossen. Um diesen neuen Gedenktag geht es im Gespräch mit Kapitän zur See Stefan Küttler. Er ist im Bundesministerium der Verteidigung als Referatsleiter Betreuung und Fürsorge für die Koordinierung des Veteranentages zuständig. Guten Tag, Herr Küttler.
Ja, schönen guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Küttler, Sie sind 1995 in die Bundeswehr eingetreten. Sind Sie Veteran?
Auch ich bin Veteran, das stimmt.
Viele Deutsche denken bei dem Begriff vermutlich an körperlich und seelisch versierte Soldaten, vorzugsweise amerikanische, die aus Vietnam, Irak, Afghanistan nicht so richtig nach Hause zurückgefunden haben. Warum greift die Definition des Bundestags so viel weiter?
Weil es, glaube ich, auch um die Leistung der Soldatinnen und Soldaten in Gänze geht. Ich kenne natürlich die Diskussion. Ich weiß auch darum, dass der Begriff nicht von jedem gut gefunden wird. Und ich gestehe auch, dass auch ich am Anfang vielleicht mit dem Begriff gefremdelt habe, weil man natürlich damit, wie Sie es eben beschrieben haben, vielleicht auch andere Bilder im Kopf hat, die durch Filme sonstiges assoziiert sind. Ich glaube, dass der Begriff, so wie er jetzt ist, richtig ist, dass er gut ist und dass er vor allen Dingen auch in Gänze diejenigen inkludiert, die eine Leistung für Deutschland, für die freie Demokratie gebracht haben. Und das umfasst sowohl diejenigen, die in den 60er Jahren bei der Flugkatastrophe geholfen haben, die im Kalten Krieg an der Grenze gegenüberstanden und diejenigen, die in der heutigen Zeit die ganzen Einsätze wie Afghanistan, Jugoslawien und bestritten haben. Und ich glaube, deshalb ist dieser Begriff gut gewählt, so wie er jetzt ist.
Also ein Obergefreiter, der die Tankstelle einer Instandsetzungskompanie in Bayern führt, der ist dann damit genauso gemeint wie ein Gebirgsjäger, der in Afghanistan Verletzte und Tote gesehen hat, der geschossen hat, beschossen worden ist, gekämpft hat. Wie sehen denn Einsatzrückkehrer so etwas?
Wir haben ja Veteranenverbände, die genau, sag ich mal, sich auf das Thema Einsatzveteran beziehen. Ich glaube, es ist persönlich und menschlich nachvollziehbar, dass jemand, der im Einsatz war, der in einem Gefecht gestanden hat, diesbezüglich eine ganz persönliche und eigene Bewertung vorgenommen hat. Und die würde ich ihm auch jederzeit zugestehen und ich finde, das ist vollkommen in Ordnung. Gleichzeitig würde ich aber denjenigen sagen, wir merken ja gerade mit Landes- und Bundesverteidigung, werden ja diese Aufgaben zukünftig immer relevanter und wichtiger werden. Und ich glaube, derjenige, der auch in den Dienst der Streitkräfte eintritt, der dafür trainiert und sich bereit macht, für den Einsatz auch gezogen zu werden, warum soll ich dem nicht auch zusprechen und danken dafür, dass er diese Entscheidung getroffen hat und diese Bereitschaft auch mitgeht, gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viel Unsicherheit haben? Deshalb verstehe ich das Persönliche und ich kann das nachvollziehen. Aber nochmal, ich glaube, dass der Begriff so ist, er muss den Menschen insgesamt Wertschätzung zugegeben bringen, die Entscheidung treffen, für unser Land einzutreten.
Seit 1993 sterben Angehörige der Bundeswehr bei Auslandseinsätzen. Anstöße für einen Veteranentag gab es mindestens seit 2012 durch den damaligen Verteidigungsminister de Maizière. Warum ist die Zeit erst jetzt für diesen Gedenktag reif?
Ich glaube, wie das immer so ist im Leben, alle guten Dinge brauchen ihre Zeit und manchmal braucht es Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass man jetzt sehr deutlich sieht, dass die sicherheitspolitische Lage in der Welt, in Europa, eine Situation herbeigeführt hat. Stichworte sind Zeitenwende, Stichworte sind Begrifflichkeiten wie Kriegstüchtigkeit. Das sind Begriffe, mit denen hat man sich zu der Zeit, die Sie eben genannt haben, nicht befasst in der Form und so beschäftigt. Es war alles sehr weit weg und jetzt ist es doch sehr dicht dran. Die Politik übernimmt hier eine ganz klare Verantwortung, auch durch die Konnotation ihrer Wortwahl. Und ich glaube, dass das natürlich etwas verändert hat. Und deshalb ist jetzt der Moment, der zu diesem Bundestagsbeschluss im letzten Jahr geführt hat.
Nun haben andere Länder ja schon länger Gedenktage für Veteranen. Ich denke zum Beispiel an den Armed Forces Day in Großbritannien. Hat das deutsche Verteidigungsministerium sich an solchen Veranstaltungen, an solchen ausländischen Gedenktagen eigentlich orientiert?
Natürlich nehmen wir das, was um uns herum passiert, immer wahr. Wenn Sie, wie Sie es angesprochen haben, nach England gucken, haben Sie vielleicht die Bilder noch vor Augen aktuell, wo Prinz Harry mit der Familie auf dem Balkon steht und die Royal Navy fliegt drüber hinweg und zieht die Farben Britanniens in die Luft. Da ist es der Stolz zur Armee, zur Siegermacht vielleicht. Ich glaube, bei uns in der Gesellschaft finden wir gerade noch unseren Weg. Und den Weg finden wir mit der Gestaltung des Veteranentages, den wir jetzt ausüben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir ein gutes Gespür entwickelt haben, positive Eindrücke aus anderen Bereichen mitzunehmen, aber sie auch auf die jetzige und hier in der Gesellschaft vorzuführende Situation anzupassen.
Wenn Sie jetzt schon die Geschichte ansprechen, es ist schon klar, dass angesichts der deutschen Geschichte eine völlig andere Gestaltung eines solchen Veteranentags nötig ist.
Auch da, glaube ich, muss man sagen, entwickelt sich das jetzt gerade. Die Bundeswehr muss man nicht gut finden. Aber die Leistung derer, die dafür eintreten, für Deutschland Sicherheit und Freiheit einzutreten, ich glaube, denen muss man zumindest Respekt zollen. Ich glaube, dass die Entscheidung durch das Parlament letztes Jahr ein ganz tolles, ein wichtiges Signal war an die Truppe, die auch erst lernen muss, Dankbarkeit entgegenzunehmen, weil sie in der Vergangenheit immer kritisch betrachtet worden ist. Aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schritt. Und es ist auch ein wichtiger Schritt, dass sich Gesellschaft vielleicht mal auf anderem Wege mit dem Thema Bundeswehr auseinandersetzen kann. Weil es hier um Menschen geht. Es geht, sag mal so wie bei mir, um die Person Stefan Küttler in der Uniform. Ja, und mit mir kann man sich auf dem Veteranentag austauschen. Und so kann man es mit vielen anderen machen, mit Einsatzversehrten, mit denen, die der Bundeswehr helfen. Also sind viele Facetten. Und deshalb glaube ich, es ist vollkommen in Ordnung, dass Deutschland seinen eigenen Weg erstmal geht. Und warten wir doch ab, wie sich das über die nächsten Jahre entwickeln soll. Denn der Veteranentag soll ja jährlich ab sofort stattfinden.
Sie sind beim Bundesministerium für Verteidigung für die Koordination, Organisation des Veteranentages zuständig. Aber es sind auch noch andere Regierungsstellen beteiligt. Und es gibt ja auch Veteranenverbände in Deutschland. Wurden die auch bei der Ausgestaltung des Gedenktages einbezogen?
Auf jeden Fall. Also ich sage jetzt mal, wir wissen um die Leistung der Veteranenverbände. Ich glaube, vieles, was erreicht worden ist und auch die Hinführung letztes Jahr zu dem Parlamentsbeschluss, der ja mit breiter Mehrheit auch im Bundestag beschlossen worden ist, hat einen hohen Verdienst auch der Verbände und der Soldatinnen und Soldaten, die in den Einsätzen waren, versehrt worden sind und die um ihr Recht und ihre Anerkennung gekämpft haben. Also von daher möchte ich das immer klar herausstellen, die waren uns wichtig, sind uns wichtig und sie sind einbezogen worden. Wir haben natürlich, weil wir 26 Verbände gehabt haben, sie grundsätzlich alle auch gebrieft und mitgenommen. Aber wir haben das vor allen Dingen auch gemacht über das Veteranenbüro, das wir seit letztem Jahr haben, weil dieses Büro mit diesen Verbänden immer in Verbindung steht. Das heißt, bei der Kampagnenplanung, bei der Ausgestaltung des Events und wurden die Verbände über das Veteranenbüro immer einbezogen, sodass wir immer einen Link hatten. Und zwischendurch haben wir auch immer ein Feedback gegeben, wo wir gerade stehen, und haben das Feedback wiederum der Verbände aufgenommen, um es einzubeziehen.
Welche Veranstaltungen oder welche Formen von Veranstaltungen wird es denn nun geben am 15. Juni?
Wir haben ja den Auftrag bekommen, ein Zentralevent in Berlin zu gestalten. Das ist das eine. Und wir haben die Aufgabe, bundesweit da, sag ich mal, zu unterstützen, dass es Veranstaltungen gibt. Ganz wichtig zu sagen ist, die Bundeswehr ist Ausrichter keiner einzigen Veranstaltung, sondern die Veranstaltung, die es in Deutschland gibt oder in Berlin gibt, Ausrichter ist sozusagen der Bundestag respektive die Bundesregierung, respektive Landesregierung, die Stadt, eine Kommune, eine Gemeinde oder aber auch ein Verband, ein Verein, eine Stiftung.
Was passiert denn in Berlin? Was kann man hier sehen, erleben am Veteranentag?
Wir haben das bewusst auch wie ein Volksfest angelegt. Wir haben ein tolles Veteranendorf mit all denen, die, sag ich mal, der Bundeswehr zur Seite stehen. Man kann dort diskursiv in den Austausch treten mit Verbänden, mit Vereinen, mit der aktiven Truppe, aber ohne Waffenschau. Wir haben ein tolles Bühnenprogramm. Das heißt, wir haben Künstler wie Glasperlenspiel, wir haben Michael Schulte, wir haben Lace Eldine mit der Big Band auftritt. Wir werden eine Andacht durchführen auch, um unseren gefallenen Kameraden auch zu gedenken. Wir haben Podiumsdiskussionen. Der Austausch mit der Politik ist genauso möglich wie mit Versehrten und den Verbänden auf der Bühne. Wir haben Live-Schaltung einmal nach Kiel. Das heißt, wir wollen auch Berlin in die Fläche bringen und genauso die Fläche nach Berlin holen, am Beispiel Kiel. Und wir wollen auch ins Ausland gehen. Das heißt, auch zu unserer Brigade nach Litauen werden wir schalten und einen Stream machen. Und der Bundestag ist natürlich auch aktiv eingebunden. Das heißt, der Bundestag ist ab 10 Uhr öffentlich zugänglich schon. Und er wird beherbergen die Ausstellung von Bryan Adams, Wounded, The Legacy of War. Denn er hat britische Veteranen fotografiert und sehr nachdrücklich in Szene gesetzt. Und er wird auch selber vor Ort sein und im Interview berichten, was ihn umtrieben hat. Er wird auch einen britischen Veteranen dabei haben. Und sie haben auch einen Bereich, wo man so ein bisschen das Thema versehrt erleben kann. Also wie ist es mit einer Prothese zu gehen? Natürlich Rollstuhl kennt jeder, aber wie ist es mit einer Prothese? Dass man sich mal damit auseinandersetzen kann, was machen Soldatinnen und Soldaten durch? Also von daher haben wir in Berlin, glaube ich, ein ganz breites, tolles Programm. Wir haben noch einen Kinderbereich auch natürlich, damit für ein Familienfest gehört auch ein Kinderbereich dazu. Das heißt also, es ist irgendwie für jeden was dabei zu verweilen. Wir haben Foodtrucks, das heißt, das kulinarische Wohl kommt nicht zu kurz. Also wir haben, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Fest von 13 bis 20 Uhr in Berlin. Und wir freuen uns über jeden, der mit uns den Tag teilen möchte.
Herr Küttler, was erhoffen denn die Veranstalter, aber auch das Ministerium, die Regierung, die Bundesregierung, die Bundeswehr sich vom Veteranentag?
Ich als Veteran erhoffe mir davon eine ganz klare, bessere Diskussion, den Austausch, Interaktion mit der Gesellschaft und der Politik. Ich möchte das vielleicht ein Beispiel deutlich machen. Beim Kampagnenshooting für unsere Kampagne aktuell haben wir am Schluss natürlich uns bedankt für das gute Shooting. Und dann traten drei der Visagisten in den Vordergrund und sagten, wir wollen gerne auch noch was sagen. Ich sagte, gerne. Und dann haben die drei Visagistinnen gesagt, sie sind wohnhaft in Berlin, waren Anfang 20, sind mit der Bundeswehr nicht groß geworden, haben ihre Eltern gefragt, ob sie überhaupt diesen Auftrag der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr annehmen sollten. Und haben dann gesagt, sie sind total im Nachgang begeistert, dass sie es gemacht haben. Weil sie erstens, waren die Soldaten unprätentiös, zweitens haben sie gesehen, unsere Protagonisten kannten sich gar nicht vorher. Und die waren wie eine Familie zueinander. Sie haben also gemerkt, was zwischen Soldaten schnell funktioniert, wie sie zusammenfinden. Und drittens haben sie in den Pausengesprächen oder Zwischengesprächen gemerkt, was für Personen in der Uniform stecken. Und all diese Dinge hat bei denen dazu geführt, dass sie sagen, dass sie jetzt die Bundeswehr mit anderen Augen sehen. Und wenn wir das erreichen beim Veteranentag, dass Menschen, die uns auch die Bundeswehr vielleicht nicht gut finden, aber den Diskurs mit den Soldatinnen und Soldaten, Veteranen und Veteranen gehen, dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge erreicht, weil ich glaube, in der jetzigen Zeit besteht auch viel Unsicherheit. Und ich glaube, so ein Tag wie der kann zur Sicherheit beitragen, weil man sich austauschen kann. Und wer redet, dem kann geholfen werden. Und das verspreche ich mir vom Veteranentag und wir uns. Und ich glaube, dann bekommt man vielleicht einen entspannteren Umgang miteinander.
Einen entspannteren Umgang mit Soldaten, die bisher ja meistenteils als Randfiguren der Gesellschaft existieren, oder?
Wenn Sie das so formulieren, klingt das natürlich hart und schade. Also ich als Soldat habe mich nie als Randfigur gefühlt.
Liegt doch keine Wertung darin.
Genau, also ich sage mal, ich bin erstmal Vater, ich bin Teil der Gesellschaft. Ich bin, sage ich mal, gut in meinem Umfeld, privaten Umfeld organisiert und aufgestellt. Und so sind es vieles auch. Ich stelle ja immer wieder fest, auch wenn ich Soldaten pensioniere, in Anführungsstrichen, die sind Bürgermeister, die sind Sportverein, also die sind alle gut vernetzt und in der Gesellschaft. Aber ich glaube, womit sie einen Punkt haben, ist einfach, bei der Bundeswehr zu sein, war nichts Besonderes oder hat keine besondere Wertschätzung, Aufmerksamkeit. Der Dienst für das Land hat im Prinzip nicht die Aufmerksamkeit bekommen, wie es aus unserer Sicht jetzt als Empfänger des Veteranentages wünschenswert gewesen wäre. Und jetzt durch die sicherheitspolitische Lage, und eins möchte ich auch sagen, kein Soldat will kämpfen, kein Soldat will den Krieg. Aber wenn es soweit ist, sind wir bereit dazu, das zu machen, unsere Aufgaben zu erfüllen. Aber ich glaube, dieser Veteranentag ist ein wichtiges und gutes Anliegen.
Ein Anliegen auch für eine gesellschaftliche Bewusstseinswende dann.
Genau, für den Diskurs. Und ich sage mal, es sind ja auch zum Veteranentag die eingeladen, die keinen Bezug haben zu Soldaten und Soldaten. Es ist ja nicht nur, dass Veteranen und Veteranen in ihre Familien kommen sollen. Also ich weiß nicht, ob Sie einen Bezug haben jetzt im persönlichen Bezug, aber ansonsten sage ich, jeder, der, sage ich mal, sich einfach über das Thema mal informieren will, der sich mal in den Diskurs gehen will, auch wenn er Dinge kritisch sieht, welcome. Also wir haben ja auch Podiumsdiskussionen mit Abgeordneten. Stellen Sie den Abgeordneten Fragen. Wir haben Podiumsdiskussionen unter anderem auch mit Versehrten. Stellen Sie denen Fragen. Also ich glaube, diese Gelegenheiten gibt es. Und wenn Sie viele Fragen haben, kriegen Sie bestimmt auch gute Antworten. Und wenn das dazu initiiert, dass man vielleicht über das eine oder andere nachdenkt, haben wir doch schon eine ganze Menge gewonnen.
Herr Küttler, der Deutsche Bundestag hat die Einführung des Veteranentages letztes Jahr auch mit der Aufforderung verbunden, die Versorgung von einsatzgeschädigten Soldaten zu verbessern. Kommt diese Verbesserung voran?
Ich glaube, sie kommt sehr gut voran, wissend darum, dass einem, dem es schlecht geht, es nie schnell genug gehen kann. Und ich sage auch, es ist natürlich egal, was wir jetzt schon erreichen, es wird natürlich nie aufhören, sich weiter zu optimieren. Ich glaube, dass die Bundeswehr mit den Einsätzen eine Menge gelernt hat, eine Menge überführt hat in Gesetze, was sie aktuell gerade im Januar diesen Jahres, die Entschädigungsgesetz, was nochmal die Versorgung, die finanzielle Absicherung und, sag ich mal, deutlich verbessert hat. Wir haben aber auch, und das möchte ich sagen, ein enormes Netzwerk. Das heißt, wir haben 50 Netzwerkpartner vom Soldatenhilfswerk, Bundeswehrsozialwerk, Stiftung, Härtefallstiftung. All die greifen, unterstützen zusätzlich zu den Institutionen und Fachdiensten, die wir in der Bundeswehr haben. Das heißt also, ein Soldat hat über alle Ebenen hinweg ein Riesenangebot. Was wir optimieren müssen, ist natürlich, dass man dieses Riesenangebot immer so zugriffsmöglich macht, dass derjenige, der betroffen ist, in Anführungszeichen den Zugang findet. Aber ich glaube, wir haben ein Riesenpaket und wir lernen dazu. Aber ich habe Verständnis, dass es dem einen oder anderen vielleicht nicht schnell genug geht. Und gerade, was Sie ansprachen, auch bei psychischen Erkrankungen, ist das natürlich auch immer eine Frage von Diagnose, Behandlung und ob das überhaupt am Ende eine Gesundung stehen kann, immer auch ein Themenfeld, was einer besonderen Betrachtung unterliegt. Aber ich glaube, die Bundeswehr hat ein tolles und breit aufgestelltes Netzwerk der Hilfe.
Mit meiner Frage habe ich im Grunde das getan, was, so verstehe ich jedenfalls die Definition des Deutschen Bundestages für, oder den Auftrag des Deutschen Bundestages für den Veteranentag eigentlich nicht gemeint war. Ich habe nämlich die Einsatzschädigung mit dem Veteranentum verknüpft. Stört Sie das eigentlich aus Sicht eines Bundeswehrangehörigen?
Die Verknüpfung?
Ja.
Nee. Also es sollte das eine das andere nicht überlagern. Also ich meine, Veteranentag deckt nun mal die Menschen ab, die in der Bundeswehr dienen. Und das sind die, die, sage ich mal, gesund aus dem Einsatz zurückgekehrt sind, wie auch die, die versehrt sind. Wichtig ist dabei, dass diese Menschen im Mittelpunkt gestellt werden, dass man ihnen mal zuhört, dass man ihnen ein Gesicht gibt, so wie das auch unsere Kampagne macht. Seite an Seite, Schulter an Schulter. Das ist wichtig, den Menschen ein Gesicht geben, zuhören, Aufmerksamkeit geben. Das ist wie bei jedem in der Gesellschaft, glaube ich, das hilft. Und das hilft auch zu gesunden. Und deshalb, glaube ich, störe ich mich in der Verknüpfung nicht. Ich glaube, wir als Armee sind sehr fürsorglich mit unseren Soldaten und Soldatinnen. Und jetzt, sage ich mal, ist es doch nur gut, dass die Gesellschaft, die Politik genau diesen Schulterschluss mit uns sucht.
Viele andere Länder haben ja längst eine eigenständige Veteranenpolitik. Die USA haben zum Beispiel ein eigenes Ministerium für Veteranenangelegenheiten. Deutschland bisher nicht. Wird sich sowas ändern?
Also ich glaube, dass mit dem Veteranentag wird dieses Thema insgesamt deutlich mehr Fahrt aufnehmen. Zurzeit kann ich sagen, in meinem Referat habe ich eine Referentin, die das bearbeitet. Ich habe aber gleichzeitig das Veteranenbüro, wo rund 10 Mitarbeitende arbeiten, die genau sich um dieses Thema Veteranen kümmern. Das heißt, da können Sie als Bürgerinnen und Bürger genauso vorbeischauen und sich informieren. Oder auch der Ehemalige kann nochmal nachfragen, wie es denn jetzt ist mit Inanspruchnahme, wenn er auch erkrankt ist. Also es gibt das als Ansprechpartner. Wir haben dann noch andere Strukturen bei uns im Streitkräfteamt. Also unsere Struktur, wie sie jetzt, sind nicht in einem Dezernat oder zusammengefasst, sondern sie sind verschiedene Stellen, die verteilt sind. Aber wir haben auch ein breites Netzwerk, was das Thema Veteranenwesen betrifft.
Soweit die Exekutive, aber wäre es nicht nötig, dass die Legislative sich auch stärker damit befasst, dass also Veteranenpolitik eigenständig gesehen wird und auch ein ja viel, viel breitere Öffentlichkeitswirksam entfaltet?
Da würde ich jetzt erstmal abwarten wollen, wie sich der Veteranentag entwickelt und sag mal, welche Dynamik er sag mal, zeigt. Der Veteranentag ist ja so angelegt, dass im Idealfall, dass jetzt Städte, Gemeinden, Kommunen das für gut befinden, was dieses Jahr passiert. Sich bei anderen was abschauen, die sich vielleicht diesmal noch nicht getraut haben oder dieses Thema noch nicht so auf dem Schirm haben, neben den vielen anderen Themen, die sie beschäftigen. Und dass vielleicht im nächsten Jahr wir statt der 100 Events, die wir roundabout jetzt über Deutschland haben, dann vielleicht 150 oder 200 haben. Und ich glaube, das, worauf sie abzielen, ist doch, dass im Prinzip ein gesellschaftliches Bewusstsein irgendwie dafür da ist und dass die Menschen zusammenkommen. Und wenn ich auf die Events abziele, dann haben wir von der Großveranstaltung in Kiel, die auch das, die es im Landtag beschlossen haben, als klares, sichtbares Zeichen, bis hin zu Gottesdiensten, wo ein Pfarrer sagt, ich stelle den Veteranentag in meinen Gottesdienst und danach bei Kaffee und Kuchen diskutieren wir darüber weiter. Es geht nicht immer um die großen Events. Es geht darum, dass wo Veteranen sich bewegen und aufhalten, dass in deren Umfeld, sag ich mal, man in den Diskurs kommt. Und deshalb, wenn solche Dinge, sag ich mal, sich ausbauen, solche Events und Veranstaltungen, dann ist das doch viel besser manchmal, als wenn man alles institutionalisiert und immer nur, sag ich mal, zig Ansprechforen hat. Ich glaube, das Leben in der Gesellschaft ist viel wichtiger und wird helfen.
Herr Köttler, bei der Bundestagsdebatte über die Einführung des Veteranentages letztes Jahr, da sagte der Abgeordnete Arlt, er werde, also auf diese Weise werde eine Leerstelle in der Erinnerungskultur geschlossen. Ist das so?
Also Herr Arlt ist ja jemand, der sich sehr verdient gemacht hat um das Thema Veteranen, also der auch da ja einer der Antragsteller war im Bundestag.
Selbst Offizier und im Einsatz gewesen.
Selbst Offizier, also genau, hat also das von beiden Seiten her als Politiker sowie als Soldat sozusagen positiv in dem Sinne erlebt und viel dazu beigetragen. Ich weiß auch nicht, also jetzt persönlich meine Küttlung, ob immer Gedenktag, auch wenn es so sag mal formuliert worden ist, sollte doch nicht mal schwermütig sein. Also wir gedenken, deshalb beim Veteranentag in Berlin werden wir auch eine Andacht machen. Also wir werden eine ökumenische Andacht machen, weil es uns wichtig ist, auch unsere Kameraden, die auch Veteranen sind, aber vielleicht aus dem Einsatz nicht zurückgekehrt sind oder die generell in der Bundeswehr auch verstorben sind, denen mit zu gedenken. Aber auch der Gottesdienst und die Kirche hat gesagt, es geht nicht immer darum, nur um Trauer. Es geht darum, auch nach vorne zu gucken, positiv zu sein und das Miteinander in dem Sinne zu leben. Deshalb glaube ich, wir haben den Wald der Erinnerung. Da sind, sag ich mal, die Veteranenverbände ja sehr aktiv und nutzen diesen Wald der Erinnerung auch für das Erlebte und das Verarbeiten. Wir haben die Gedenkstätte im BMVG, auch für das Thema der Hinterbliebenen. Und jetzt haben wir den Veteranentag, wo es generell um das Thema Wertschätzung und Dialog geht. Und ich glaube, diese Mischung ist gut. Und das als solches, als Puzzleteil, würde ich sagen, fehlte uns noch.
In der Bundestagsdebatte gab es auch Stimmen, die vor einer unkritischen Militärverherrlichung aus Anlass der Einführung des Veteranentages warnten. Wie kann man das verhindern?
Was ich schon mal gesagt habe, also man muss die Bundeswehr nicht gut finden. Und ich glaube, die auch mit der Bundeswehr absolut nicht d'accord sind, da könnte ich den Veteranentag wahrscheinlich planen, wie ich will. Es wäre immer negativ angesehen und das nehmen wir ja auch wahr durch die Antifa, die ja jetzt auch in Berlin schon sehr aktiv ist und im Prinzip sich ja diesbezüglich positioniert. Ich kann immer nur sagen, beim Veteranentag ist erstmal jeder herzlich willkommen. Der Veteranentag ist keine Waffenschau. Sie werden in Berlin zum Beispiel bei keinem Event einen Panzer sehen oder eine Korvette irgendwo sehen. Dafür gibt's den Tag der Bundeswehr, da lädt die Bundeswehr ein, kommen Sie in den Stützpunkt, gucken sich die Bundeswehr an, wie wir arbeiten. Hier in Berlin zum Beispiel haben wir ein Veteranendorf, wo in 30 Zelten sich alle Netzwerkpartner ausstellen, die mit der Bundeswehr, sag ich mal, sich positiv oder helfend auseinandersetzen. Von Hilfsverbänden, wir haben Radio Andernach, das in den Einsatz berichten wird. Wir haben auch aktive Truppe, aber ohne hartes oder schweres Gerät. Der Veteranentag ist ein diskursives Forum, ist in Berlin ein Volksfest. Wir haben ein tolles Bühnenprogramm. Und ich würde jeden einladen, komm doch erstmal vorbei und sprich. Wir sind total reflektiert, glaube ich, in dem Sinne, wie wir es angelegt haben. Und es ist nicht so wie in England oder in Holland, wie Sie es vorhin beschrieben haben. Es hat einen anderen Charakter, aber es soll trotzdem Volksfest sein. Es soll positiv sein, es soll fröhlich sein. Herzlich eingeladen.
Sie haben jetzt im Gespräch mehrfach gesagt, man kann von der Bundeswehr halten, was man will, aber den Veteranen kann man trotzdem Wertschätzung beibringen. Soldaten sagen öfter oder beklagen öfter, wenn man mit ihnen darüber spricht, wie sie denn die Wertschätzung der Gesellschaft eigentlich wahrnehmen, ob es die überhaupt gibt, dann sagen sie, dass es eine generelle Ablehnung gegenüber dem Militär bzw. der Bundeswehr gibt und dass das die Wertschätzung beeinträchtigt. Kann man so etwas trennen?
Also ich würde sagen, ich kann diese Emotionen, diese Empfinden nachempfinden. Die Politik hat mit dem Veteranentag, glaube ich, jetzt ein ganz wichtiges Signal gesetzt. Rückhalt, Unterstützung, Anerkennung. Aber die Politik ist auch, sag ich mal, diejenigen, die uns in die Einsätze schicken als Parlamentsarmee. Und der Nachdruck und die Unterstützung durch die Politik und das Parlament ist, glaube ich, maßgeblich, wie auch die Bundeswehr in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Wenn also so wie jetzt die Politik, sag ich mal, deutlich hinter uns stellt durch dieses Signal, dann bin ich auch davon überzeugt, dass es in der Gesellschaft eine andere Wahrnehmung erfahren wird und dass das, was Sie ansprachen, dass Leute sich vielleicht am Rande betrachtet werden, hoffentlich in Zukunft dieser Eindruck weniger wird und nicht mehr so ist. Ich sehe schon die Politik, die uns in die Einsätze entsendet, als wichtigen Faktor dafür, wie Bundeswehr in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Aber Wertschätzung kann man eben nicht verordnen. Sieht man ja zum Beispiel daran, wie wenige Bundesbürger bereit wären, zur Bundeswehr zu gehen.
Jetzt war ich in meiner Vorverwendung 2 Jahre in der Personalgewinnung tätig. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, also die letzten Jahre haben wir sukzessive einen Anstieg bei Bewerbungen und bei Einstellungen. Wir haben natürlich nicht bis jetzt, so wie es ja kommuniziert wird, haben wir noch weiteren Personalbedarf. Aber die Nachfrage und die Bewerbung steigen an. Das kann verschiedenste Gründe haben. Die Personalgewinnungsorganisation hat enorme Anstrengungen unternommen. Unser Minister hat mit der Einsetzung einer Taskforce viele Anstrengungen unternommen. Und das zeigt Wirkung, würde ich sagen, in dem Sinne, dass wir jetzt mehr Zulauf haben. Aber ich möchte auch bewusst sagen, beim Veteranentag haben wir nicht verquickt mit Personalgewinnung, sondern es geht um Diskurs. Und deshalb möchte ich nur, bevor dieses Thema Personalgewinnung oder sowas kommt, gleich trennen. Das ist nicht Gegenstand des Veteranentags.
Herr Küttler, ist der Gedenktag, dieser Veteranentag, eine Facette der Zeitenwende, dieser Zäsur deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik seit Russlands Überfall auf die Ukraine?
Auf jeden Fall wäre es, glaube ich, ohne diese Zeitenwende, glaube ich, vielleicht nicht zu diesem Veteranentag gekommen. Ich glaube, dass die Politik extrem sensibilisiert worden ist dadurch auch für dieses Thema. Und wir danken auch der Politik, dass sie praktisch dieses aufnimmt. Wir, sage ich mal, ist kein Phishing vor Anerkennung. Aber ich glaube, wie wir es schon im Gespräch jetzt hatten, man hat ein bisschen gefremdelt mit der Armee. Und ich glaube, dieser Veteranentag durch die Entscheidung der Politik hat sie etwas Gutes getan, damit dieses Fremdeln vielleicht weniger wird. Und das ist in Zeiten der Unsicherheit, glaube ich, wichtig.
Vielen Dank, Herr Küttler.
Sehr gerne.
Der erste nationale Veteranentag war Thema im Gespräch mit Kapitän zur See Stefan Küttler. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Dreieck Werder und Leest stehen Sie an einer Baustelle etwa 90 Minuten im Stau. Und in Richtung Dreieck Werder dauert es zwischen Potsdam-Nord und Füben 30 Minuten länger. Auf der östlichen A10 Richtung Dreieck Barnim dauert es nach einem Unfall zwischen Erkner und Drüdersdorf 10 Minuten länger. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Bernau Süd und Lanke Stau an einer geräumten Unfallstelle mit plus 20 Minuten. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße vollgesperrt wegen Bauarbeiten. Vor dem gesperrten Abschnitt müssen Sie jeweils rund 20 bis 30 Minuten mehr einplanen, außerdem Stau auf den Umfahrungen in Neukölln und Britz. Geduld brauchen Sie auch stadtauswärts auf der B2 vor Malchow und auf der B158 vor Ahrensfelde. Aktuelles zur S-Bahn, Sie müssen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen auf den Linien S3, 5, 7 und 9 nach einem Polizeieinsatz.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Nach neuen Angriffen droht der Iran jetzt Israels Verbündeten mit Vergeltung. Sollten die USA, Frankreich und Großbritannien Israel unterstützen, würden sie selbst angegriffen. Als mögliche Ziele wurden Militärstützpunkte und Schiffe im Persischen Golf oder im Roten Meer genannt. Israel dagegen will seine Angriffe auf den Iran offenbar ausweiten. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Israel hat den Iran zur Hauptfront im Krieg erklärt. Das Militär habe in den vergangenen 24 Stunden mindestens 150 Ziele im Iran angegriffen. Israels Verteidigungsminister Katz drohte der Führung im Iran. Wenn Khamenei weiter Raketen auf die israelische Heimatfront abfeuert, wird Teheran brennen.
Die iranische Regierung sieht nach dem israelischen Großangriff offenbar keinen Sinn mehr in den Atomverhandlungen mit den USA. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Für morgen war im Oman eine neue Gesprächsrunde angesetzt. Offiziell abgesagt wurde sie bisher nicht. Unionspolitiker drängen weiter auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht. Fraktionschef Spahn reicht das geplante Freiwilligenmodell nicht aus. Jan Busche.
Es müsse jetzt eine Struktur bei der Bundeswehr geschaffen werden, die eine schnelle Rückkehr zur Wehrpflicht möglich macht, sagte Spahn der Rheinischen Post. Der Wehrbeauftragte des Bundestags Otte schlägt vor, noch in diesem Jahr ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Wenn eine Wehrpflicht tatsächlich kommt, stellt sich eine weitere Frage. Gilt diese dann für Männer und Frauen? Erstmal nur für Männer, findet Fraktionschef Spahn. Die frühere Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer meint dagegen in der Berliner Zeitung, wegen des Geburtenrückgangs könne auf keine Gruppe verzichtet werden.
Die Berliner Polizei hat Einzelheiten zum gestrigen mutmaßlichen Tötungsdelikt in einer Arztpraxis bekannt gegeben. Demnach handelt es sich bei dem Opfer um den Inhaber der Praxis. Der 76-Jährige war gestern Nachmittag leblos in den Räumen der Praxis im Wedding gefunden worden. Trotz Wiederbelebungsversuchen sei der Mann noch vor Ort gestorben. Vorangegangen war offenbar ein Überfall. Weitere Hintergründe sind noch unklar. Brandenburg feiert an diesem Wochenende die 30. Landpartie. Rund 130 Höfe und Betriebe öffnen ihre Türen. Sie wollen das Interesse an regionalen Produkten wecken. Laut Agrarministerium werden bis zu 100.000 Besucher erwartet. Offiziell eröffnet wurde das landesweite Fest mit Agrarministerin Mittelstädt am Vormittag auf dem Biobetrieb Gut